fange mit einem Zitat an. Hitler hatte 1940 zur Festlegung der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien einen ungespitzten Bleistift genommen. Das führte dazu, dass diese Grenze nun 6 Kilometer breit war. Dadurch gehörte nun Nordsiebenbürgen zu Ungarn und alle, die dort lebten. Meine dicke, phlegmatische Großmutter Sasa, mein stets besorgter Großvater Tibor und dann lebten da noch ihre Geschwister und Cousinen, deren Söhne und Töchter, vielleicht noch eine Mutter und ein Vater, anämische Nichten und Neffen. Keiner kennt mehr einen dieser Namen, außer dass die Grenze gar keine Grenze war, sondern eine Falle, ein Abgrund, eine Grube. So beginnt der Roman noch einmal von vorn von Dana von Zufrieden über eine äußerst dysfunktionale Familie und steckt damit auch seinen historischen Rahmen ab. Der Vater Mordechai Jerusha ist gestorben, Rosa, die jüngere seiner beiden Töchter, muss nun die Wohnung auflösen, ihre Schwester Nadja informieren, die im Alter von 3 Jahren beschlossen hatte, nur noch ihr Ding zu machen, um dann mit 18 der Familie endgültig den Rücken zuzukehren. Kurz darauf verlässt auch die Mutter die Familie. Während Rosa in der elterlichen Wohnung auf den Entrümpler wartet, kommen die Erinnerungen. Eigentlich war immer Geschrei. Der Vater, dessen Eltern 1950 von Rumänien nach Israel emigriert waren, ist immer wütend oder enttäuscht. Er war nach Deutschland gekommen, um seinen Doktor in Chemie zu machen, hat aber Zeit seines Arbeitslebens als Laborant bei den Stadtwerken gearbeitet. Die Mutter, bayerische Tochter von Nazi-Sympathisanten, überzeugte Philosemitin, besessen von der Idee der Wiedergutmachung, reist als junge Frau wie viele andere nach Israel, um in einem Kibbutz zu arbeiten. Der Jom Kippur-Krieg beendet dieses Abenteuer. Nach nicht bestandener Zwischenprüfung lernt sie Mordechai kennen. Die Schwangerschaft beendet ihre akademische Laufbahn. Trotz der nicht beendeten Uni-Karriere fühlte sich ihrem Partner intellektuell überlegen. Auch sie ist maßlos enttäuscht, da das Leben, das sie sich vorgestellt hatte, sich in keinster Weise mit ihrem Gegenwärtigen deckt. Die Töchter sind grundverschieden. Während Rosa, die Ich-Erzählerin, extrem harmoniesüchtig ist, stets versucht, ausgleichend zu wirken, ist Nadja, die große Schwester, das genaue Gegenteil. Sie provoziert, sucht Streit. Ihre Familie begegnet sie mit Verachtung. Rosa stellt sich dabei immer auf die Seite des Vaters, indem sie den schwächeren Part lokalisiert hat. Nadja wird von der Mutter gelobt, vom Vater getadelt. Die Unterschiedlichkeit der Eltern und die Unmöglichkeit, eine stabile Beziehung zu führen, spiegelt sich auch in den Schwestern. Für Rosa ist Nadja die unerreichbare, bewunderte große Schwester, die sich alles traut, was sie nie wagen würde. Rosa ist die, die immer versöhnen will, Nadja die, die alle auseinanderbringt. Die Ich-Erzählerin träumt als Kind von einer harmonischen Familie. Aber, Zitat, unsere Eltern sorgten dafür, dass wir nie zu so einer Familie wurden. Und schon die Vorstellung, eine halbe Stunde ruhig am Tisch zu sitzen, ohne sich zu zanken, zu schreien, zu weinen, war illusorisch. Meistens holten meine Eltern, wenn wir dachten, sie hätten sich schon beruhigt, nur kurz Luft, um sofort weiter zu streiten. Die Lieblosigkeit und Disparatheit dieses Zusammenlebens findet Widerhall in der Wohnung. Die Einrichtung scheint ein ewiges Provisorium zu sein, bei dem man es aufgegeben hat, irgendetwas zu verändern. Zitat: Unsere Küche war übrigens ein abscheulicher Ort und obwohl sie uns alle mit Unbehagen erfüllte, kamen wir nie auf die Idee, etwas daran zu ändern. Sie war von oben bis unten mit erschreckend hässlichen braunen Schränken ausgestattet, aus denen uns allerlei Plastikschüsseln, vergibte Thermoskannen und Eierbecher aus Kunststoff auf den Kopf fielen, sobald man sie öffnete. Der Kühlschrank war voll mit offenen Plastikverpackungen, unansehnlichen, halb verfaulten Gemüse und offenen Colaflaschen, sodass ich auf der Suche nach Essen jahrelang beinahe täglich enttäuscht wurde. Im Hintergrund dieses Romans schwingt die Geschichte der deutsch-jüdischen Beziehung mit. Die Urgroßeltern der Ich-Erzählerin wurden in Auschwitz ermordet. Die Großeltern überlebten, doch setzte die Sekuritate dem hoffnungsvollen Aufatmen schnell ein brutales Ende und zwang sie, ihr Land zu verlassen und in Israel einen neuen Anfang zu wagen. Die Familie verbringt alle Ferien in Israel. Dort leben die Großmutter Sasa und der Onkel Ari, der lebenslustige jüngere Bruder von Mordechai. Anders als Mordechai hatte er kein Trauma vom Jom Kippur davongetragen. Nachdem Mordechai nach Deutschland gegangen war, wurde die Großmutter in ein Seniorenheim gebracht, wo alles, was sie noch zu erzählen hatte, Zitat, denn die beiden Enkelinnen hätten ja keine Ahnung, wo sie überhaupt herkämen, sich allmählich in der Demenz auflöste. Die Ich-Erzählerin findet selten ein freundliches Wort über ihre Familie. Was den Roman trotzdem so lesenswert macht, ist seine Sprache. Obwohl das Geschilderte todtraurig ist, die einzelnen Figuren gefangen sind in ihren enttäuschten Hoffnungen, muss man beim Lesen oft lachen. Zitat, denn immer, wenn etwas Schreckliches passiert, muss ich sofort an etwas Lustiges denken. Ich lüpfe jedem Gespenst das Leintuch und entdecke darunter was unendlich Witziges. Und es ist fast so wie bei meiner Mutter, die auch nie den Schrecken für sich stehen lassen konnte. Dana von Suffrin schreibt in atemlosen Staccato-Sätzen, scheinbar aus der Perspektive einer Zwölfjährigen. In diesen Sätzen, die teilweise über eine ganze Seite gehen, werden immer wieder Einschübe gemacht, die Thematik gewechselt, ebenso wie die Zeit, von denen sie berichten. Mit trockenem schwarzen Humor seziert sie erbarmungslos diese desaströse Familie. Nochmal von vorne ist ein ungeheuer kluges, witziges und gleichzeitig todtrauriges Meisterwerk. Dana von Suffrin, nochmal von vorn, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch 2025 und hat 235 Seiten.